Alpenpodcast aus Lüneburg. Immer dann, wenn es spannend, interessant, lustig, wichtig ist. Zug der Erinnerung in Lüneburg angekommen. In der vorletzten Nacht trafen die roten Waggons mit der Ausstellung am Gleis 4 des Hauptbahnhofes in Lüneburg ein. Gestern dann, um 11.30 Uhr, wurde der Zug im Rahmen einer Feier für 2 Tage der Lüneburger Öffentlichkeit übergeben. Die knapp einstündige Eröffnung wurde durch den Beitrag des ersten Stadtrats Peter Koch vor mehreren hundert Gästen eingeleitet. Die streckenweise sehr eingeschränkte Tonqualität ist den extremen Windverhältnissen am Ort des Geschehens geschuldet. Wir bitten dies zu verzeihen.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße im Namen der Stadt Lüneburg nicht nur Sie alle hier heute Morgen auf diesem Bahnsteig 4, sondern auch den Zug der Erinnerung in unserer Stadt. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat und ich danke vorweg schon allen Menschen, allen Organisationen, die am Gelingen teilgehabt haben, von der Geschichtswerkstatt und Verdi über die Falken und die VVN bis zur Stadt Lüneburg und vielen, vielen anderen Mitwirkenden. Man kann sie wirklich nur nachlesen, nicht aufzählen, aber keiner soll vergessen sein. Vor 75 Jahren und vielleicht noch ein bisschen länger davor begann in Deutschland ein Zeitalter der Barbarei. Diese Barbarei wurde nicht von irgendwelchen fremden Menschen über unsere Grenzen in das Land hineingetragen. Hier kamen keine Horden Genghis Khans. Es war auch nicht so, dass diese Barbarei nur aus ein paar prügelnden Schlägertrupps der SA auf Lastwagen bestand. Nein, diese Barbarei fand mitten unter uns statt. Und alle, die damals lebten, konnten sehen, was da geschah, wollten es vielleicht aber nicht immer. Ich denke, in Schulen, aber auch in politischen Parteien, in vielen anderen Zusammenhängen ist es erforderlich, sich immer wieder neu zu erinnern. Denn das Gefährliche, das Denken, das Nichtdenken, das kann uns jeden Tag wieder passieren. Es ist erforderlich, das eigene kritische Denken wachzuhalten, den politischen Diskurs zu pflegen, Andersartige und Andersdenkende zu respektieren und zu tolerieren, nicht auszugrenzen, nicht zu deportieren, sondern in unserer freien Demokratie damit verantwortungsvoll umzugehen.
In den anschließenden Redebeiträgen sprach Stadtschülersprecher Friedemann Ewert, Peter Asmussen von der VVN BDA für die Lüneburger AG Zug der Erinnerung und Jürgen Lotze für die Bildungs- und Gedenkstätte Opfer der NS-Psychiatrie Lüneburg. Ein besonderer Höhepunkt war der Redebeitrag der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano aus Hamburg, deren Rede wir hier ungekürzt wiedergeben wollen.
Liebe Freundinnen und Freunde, heute demonstrieren wir, weil wir euch alle daran erinnern wollen, welche Rolle die Deutsche Reichsbahn während der Nazizeit gespielt hat. Wie viele tausende unschuldige Menschen wurden mit der Bahn in Ghettos, Konzentrationslager, Vernichtungslager oder zur kaltblütigen Erschießung nach Polen oder Litauen verbracht. Männer, Frauen und Kinder wurden mit der Bahn in die Gaskammern gefahren. Die Deutsche Reichsbahn trägt eine große Schuld mit sich herum, die sich auch auf die Deutsche Bundesbahn als Nachfolger der Reichsbahn überträgt. Ich bin froh, dass ich euch meine Gedanken zum heutigen Tag mitteilen darf. 63 Jahre nach Ende des nationalsozialistischen Terrorregimes ist es leider noch sehr notwendig, an die damals begangenen Verbrechen zu erinnern. Nach der Bücherverbrennung wurden Menschen verbrannt, erschlagen, erschossen und durch furchtbar harte Zwangsarbeit umgebracht. Die damaligen Regimegegner, als erstes die Kommunisten, Sozialdemokraten und Kirchenvertreter, wurden inhaftiert, gefoltert und viele von ihnen ermordet. Dann kamen die Juden als Volksfeind Nummer 1, Sinti und Roma und andere Minderheiten an die Reihe. Als ich 16 Jahre alt war, im Jahr 1941, wurden meine Eltern mit der Deutschen Reichsbahn von Breslau nach Kowno in Litauen verbracht, wo sie mit noch fast 1000 jüdischen Menschen erschossen und in einen Graben geworfen wurden. Am 20. April 1943 wurde ich mit der Deutschen Reichsbahn im Fiebergon von Berlin nach Auschwitz verschleppt, nachdem ich von 1941 bis 1943 in dem Zwangsarbeitslager Neuendorf bei Fürstenwalde-Spree für die Deutschen schuften musste. Als sogenannter Mischling, ich hatte eine christliche Großmutter väterlicherseits, wurde ich im Herbst 1943 mit der Deutschen Reichsbahn von Auschwitz in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verbracht, weil dieses kein Vernichtungslager wie Auschwitz war. Bis Frühling 1945 leistete ich Zwangsarbeit bei der Firma Siemens, die viele Hallen in Ravensbrück einrichtete und so billige Häftlinge beschäftigte, um sich enorm zu bereichern. Im April 1945 mussten alle Gefangenen, die noch die Kraft hatten, auf den Todesmarsch, auf dem die SS noch viele Gefangene erschossen, wenn sie hinfielen und nicht mehr so schnell aufstehen konnten. Wohin wir gehen, wussten wir nicht. Es muss schon das Ende der Nazi-Herrschaft gewesen sein, als wir hörten, dass ein SS-Mann zu einem anderen sagte, es dürfe nicht mehr geschossen werden. Wir sieben jüdische Mädchen, die wir in einer Reihe gingen, entschlossen uns, aus der Kolonne zu fliehen, warteten, bis wir durch einen Wald marschierten. Eine nach der anderen verließen wir die Kolonne und versteckten uns hinter dicken Bäumen. Unter unseren Sträflingskleidern hatten wir Zivilkleidung angezogen. Die Sträflingskleidung zogen wir aus und warfen sie weg. Nun gingen wir allein, wir sieben Frauen, irrten umher, bis wir amerikanische Soldaten trafen, die uns auf ihren Tank halfen. Sie fuhren mit uns nach Lübsch in Mecklenburg. Dort traf die Rote Armee ein und sie verkündeten, dass die Nazis kapitulierten, dass Hitler tot sei. Das musste gefeiert werden. Ein großes Hitlerbild wurde auf dem Marktplatz angezündet und Amerikaner und Russen, die sich vor Freude umarmten und küssten, und die sechs Frauen tanzten um das brennende Bild herum und ich spielte Akkordeon, das mir ein amerikanischer Soldat schenkte, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass ich in Auschwitz im Mädchenorchester Akkordeon gespielt hatte. Das war unsere Befreiung vom Hitlerfaschismus. Ich sage immer, das war meine zweite Geburt am 8. Mai 1945. Liebe Freundinnen und Freunde, leider gibt es hier und auch in anderen Ländern einen Rechtsruck, der mir Sorge bereitet. Gegen die neonazistischen Ausschreitungen heute wird von der Regierung nur wenig unternommen. Obwohl in unserem Grundgesetz steht, dass alle Nachfolgeorganisationen der NSDAP verboten sein müssen, können Alt- und Neonazis unbehindert ihre menschenverachtende Nazi-Ideologie verbreiten. Die Forderung der VVN, Bund der Antifaschisten, die NPD zu verbieten, findet allerdings eine interessante politische Breite und Unterstützung. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das Verbrechen der Deutschen Reichsbahn sichtbar zu machen, was uns ja nun mit dem Zug der Erinnerung gelungen ist. Wir müssen auf jeden Fall für unser Anliegen kämpfen und bitten euch alle, uns dabei zu unterstützen. Und noch einen Wunsch möchte ich hier äußern. Bald wird es uns die Zeitzeugen nicht mehr geben, die wir gegen das Vergessen der schrecklichen Nazi-Verbrechen mit voller Kraft ankämpfen. Diese schreckliche Zeit darf nie vergessen, in Vergessenheit geraten. Ihr jüngeren und jungen Antifaschisten und Antifaschistinnen sollt mit uns und nach uns gegen das Vergessen eintreten. Das ist unsere Hoffnung und ich bin sicher, dass unsere Hoffnung erhört werden wird. und in Erfüllung gehen wird. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Danke.
Der Stadtschülersprecher Friedemann Ewert umriss sehr treffend, wie Jugendliche mit der Thematik umgehen und was nötig ist, um ein würdiges und mahnendes Erinnern wachzuhalten. In einer Zeit, in der die Überlebenden des Holocausts immer weniger werden.
Ich bemerke im Unterricht, und das gilt für die Oberstufe, für Schüler, die 18 sind, wie für Schüler, die 14 sind, dass Floskeln wie "Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen uns erinnern", dass sie tatsächlich wie Floskeln aufgenommen werden, die Schüler kaum noch erreichen, dass es einfach vorüberzieht. Und das ist gerade schon gesagt worden. Müssen wir uns vor Augen halten, dass schon in einigen Jahren eine Generation von jungen Menschen in den Schulen sitzen wird, die keine persönlichen Beziehungen mehr zu Zeitzeugen des Dritten Reichs haben wird. Das wird es nicht mehr geben, da fällt eine ganz entscheidende Beziehung weg, was die Zeit nur noch schwerer greifbar machen wird. Und trotzdem muss für künftige Generationen der Holocaust und all die Schrecken, die damit verbunden sind, aufrechterhalten werden. Man muss sich immer daran erinnern können, und deswegen ist es wichtig, solange es noch Zeitzeugen gibt, die Schrecken ganz klar zu umreißen. Noch in 50 Jahren wird die ganze Brutalität und die ganze Widerwärtigkeit des Holocaust nicht, da wird nichts von verloren gegangen sein. Und wenn das in 50 Jahren noch schwerer zu greifen wird, dann wird es tatsächlich irgendwann vergessen. Und deswegen ist es so erfreulich zu sehen, dass wie mit diesem Zug der Erinnerung Informationen manifestiert werden. Es wird dokumentiert, und ich bin ganz sicher, dass Programme und Projekte wie der Zug der Erinnerung Nachhaltigkeit haben, dass sie auch in 50 Jahren noch Schülerinnen und Schülern und jungen Menschen ganz allgemein was erzählen können. Das Wort Erinnern bedeutet in seinem Ursprung im weitesten Sinne, dass man eine Sache, die außerhalb von einem selbst ist, zu einer Sache macht, die in einem drin ist, die in einem selbst ist. Das ist eine Sache, die wahnsinnig schmerzen kann. Das kann gerade für junge Menschen wehtun, sich mit Bildern, mit Erinnerungen, mit Berichten zu konfrontieren, die ja real sind, von denen man aber gar nicht möchte, dass sie im eigenen Kopf sind, weil man davon schlecht einschlafen kann oder mitten in der Nacht aufwacht. Vor 65 Jahren, und das muss eben auch klar sein, sind Deportationszüge durch Lüneburg gefahren. Das geht uns was an. Ich glaube, und da möchte ich eigentlich für alle Schüler in Lüneburg sprechen, dass wir dafür sorgen werden, dass man von diesem Zug später nicht gesagt haben wird, man hätte davon nichts gewusst. Vielen Dank.
Stellvertretend für so viele Schicksale deportierter und ermordeter Kinder schildert Peter Asmussen das kurze Leben des Wolfgang Mirosch, einem Sinto aus Lüneburg, der am 9. November 1943, siebenjährig, in Auschwitz ermordet wurde.
Ja, meine Damen und Herren, zur Erinnerung an die deportierten Lüneburger Kinder möchte ich Ihnen einige Passagen vortragen über das kurze Leben des Wolfgang Mirosch, welches in bewegenden Worten von Frau Annegret Stankowski, die auch unter uns ist, unter dem Titel "Das Schicksal eines Kindes, Adendorf 1943" geschildert wurde und in dem neu erschienenen Buch "Adendorf, Heimatgeschichten zwischen Elba und Ebensberg" nachzulesen ist. Wolfgang Helmut Mirosch wurde am 23. November 1935 in Celle geboren. Von 1936 bis 1943 lebt er in Adendorf. Am 9. November 1943 stirbt er in Auschwitz. Das Kind ist ein Sinto, das wahrscheinlich kurz nach der Geburt seinen Eltern weggenommen wurde und in das Waisenhaus Wittenburg in Lüneburg gebracht worden ist. Es ist ein Kind, das von den Nationalsozialisten erst als erbbiologisch minderwertig gestempelt wird und dann das Recht auf Leben aberkannt bekommt. Am Anfang seines Lebens hat Wolfgang Glück. Aus dem Waisenhaus kommt er in eine Pflegefamilie nach Adendorf. Er ist 8 Monate alt. Die Familie hat gerade ein Siedlungshaus in der Fliederstraße gebaut. ein guter Neustart für das Kind. Er wird ganz normal am 6. August 1942 in die erste Klasse der Adendorfer Schule eingeschult, mit 35 anderen Mädchen und Jungen. Er ist 7 Monate in dieser ersten Klasse, als er am 9. März 1943 entlassen wird, wie sein Lehrer in der Schülerliste vermerkt. In seiner Meldekarte steht der Vermerk: am 9. März 1943 mit Zigeunertransport ab. Wie ist Wolfgang zum Zigeunertransport gegangen? Haben seine Pflegeeltern ihn zu Fuß zum Bahnhof gebracht, wo Bahnhofsvorsteher Bensko ihn dann in einen Zug gesetzt hat? Wurde er vielleicht mit einem schwarzen Auto zu Hause abgeholt oder mit einem Lastwagen? Das wohl kaum, denn er ist ja der einzige Sinto in Adendorf. Er wird zu Fuß gegangen sein. Was hat er als Gepäck mitgenommen? Seine Fibel und seine Schiefertafel? Ein Teddy oder ein anderes Lieblingsspielzeug? Was haben seine Pflegeeltern ihm gesagt? Was haben sie gewusst? Und haben sie je erfahren, was mit ihm geschehen ist? Zuerst kommt Wolfgang wohl in ein Sammellager im Hamburger Freihafen, wie andere Sinti aus Niedersachsen auch. Am 10. März 1943 werden Hunderte von Sinti aus dem Hamburger Gebiet, auch aus Lüneburg viele, im Zug nach Auschwitz gebracht. Ist Wolfgang in diesem Zug gewesen, unter all den vielen Leuten, die er nicht kennt? Wahrscheinlich schon. 3 Tage später kommen sie in Auschwitz an. Am 4. Mai 1943, da ist Wolfgang schon fast 2 Monate im Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau, schickt der Landrat des Landkreises Lüneburg dem Adendorfer Bürgermeister ein Schreiben mit folgendem Inhalt: Der Zigeuner Wolfgang Helmut Chaya, richtig Mirosch, geboren 23.11.35 in Celle, ist auf unbestimmte Zeit in ein polizeiliches Arbeitslager eingewiesen worden. Das Melderegister ist entsprechend zu berichtigen. Als 7,5-jähriges Kind in ein Arbeitslager eingewiesen? Ab hier schweigen alle Fragen. Die letzte Antwort steht in Wolfgangs Sterbeurkunde, die erst 1999 beim Sonderstandesamt in Aarhusen ausgestellt wird. Gestorben am 9. November 1943 um 9.05 Uhr in Auschwitz.
Ebenso bewegend wie das Schicksal von Wolfgang Mirosch sind die unzähligen Schicksale geistig und körperlich behinderter Menschen, die als lebensunwert vom Naziregime bezeichnet und behandelt in zentralen Anstalten wie Hadamar gequält und ermordet wurden. Dr. Jürgen Lotze spricht für die Bildungs- und Gedenkstätte Opfer der NS-Psychiatrie Lüneburg.
Also ich freue mich, dass auch die psychisch Kranken, die hier in Lüneburg ermordet worden sind, im Zusammenhang mit dem Zug der Erinnerung erwähnt werden. Aus Lüneburg wurden knapp 500 Patienten aus der Heil- und Pflegeanstalt in Vernichtungsanstalten transportiert. Lüneburg hat insofern eine Besonderheit, als wir hier die sogenannte Kinderfachabteilung hatten an der Heil- und Pflegeanstalt, also dem früheren Landeskrankenhaus. Das sollte eine Einrichtung sein für behinderte Kinder, wo die besonders zu Fördernden auch besondere Unterstützung bekamen und die nicht zu Fördernden getötet wurden. Das lief so ab, dass im Grunde genommen niemand heute genau weiß, welche Kinder in der Heil- und Pflegeanstalt tatsächlich getötet worden sind. Wir haben von etwa 300 dort getöteten Kindern nur 2 Namen, die bekannt sind. Das ist die Edeltraud Wölki und der Bernhard Filusch. Das sind die einzigen Namen, die uns bekannt sind, die tatsächlich konkret dort ermordet worden sind. Wenn Sie sich überlegen, dass hier direkt, damals noch unmittelbar vor den Toren der Stadt, 300 bis 400 Kinder getötet worden sind, so ist das ein Beweis für mich dafür, dass es nicht geheim geblieben sein kann. Es ist unmöglich, eine solche Anzahl von Menschen zu töten. Es ist unmöglich, 500 Menschen in Vernichtungslager zu bringen, auch wenn sie psychisch krank sind, ohne dass das bekannt wird. Ich meine, wir müssen diesen schleichenden Prozess rechtzeitig erkennen, wo es ganz langsam mit scheinbar positiven Argumenten in die Katastrophe führt. Und dazu ist der Zug der Erinnerung für mich ein gutes Beispiel. Und deswegen hat die Bildungs- und Gedenkstätte diese Aktion gerne unterstützt. Lüneburg hatte insofern auch was mit der Reichsbahn zu tun. Die meisten von Ihnen werden das wissen. In Lüneburg stand ein Zug mit KZ-Häftlingen, die von Wilhelmsburg in eine andere Anstalt verlegt werden sollten. Und es gab einen Fliegerangriff, der dem Bahnhof Lüneburg galt. Und dabei wurde auch dieser Wagen zum Teil getroffen, sodass die Menschen, die dort transportiert wurden, in Viehwagen flüchten konnten. Diese Menschen wurden hinterher alle wieder, soweit ich informiert bin, alle wieder zusammengetrieben, zusammengefercht und wurden dann hier auf dem Lüneburger Bahnhof neben dem Wagen getötet und dort verscharrt. Auch insofern denke ich, ist der Ort Lüneburg und der Bahnhof Lüneburg ein angemessener Platz, um an den Zusammenhang Bahnhof, Reichsbahn und Tötungsaktionen zu erinnern. Dankeschön.
Abschließend eröffnet Anne Berghoff im Namen des Vereins Zug der Erinnerung die Ausstellung in den Waggons.
Verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bejerano, ich möchte Sie auch noch mal ganz herzlich im Namen des Zuges der Erinnerung heute hier in Lüneburg begrüßen. Sie haben das jetzt schon öfter gehört, aber Sie werden es auch von mir noch mal hören. Es ist wirklich so, dass wir uns sehr freuen, dass wir auch nach Lüneburg kommen konnten. Und es ist wirklich unglaublich, was hier ganz viele Menschen, ganz viele unterschiedliche Initiativen geschafft haben in relativ kurzer Zeit. Soviel ich weiß, waren das knapp 3 Wochen, die Menschen Zeit hatten, hier diese Station vorzubereiten. Ich fahre jetzt schon längere Zeit mit dem Zug der Erinnerung durch die Bundesrepublik. Ich weiß teilweise, wie lange andere Städte Zeiten hatten, Monate, um eine Station vorzubereiten. Und ich finde das wirklich unglaublich, was für ein totales Engagement hier dahinter gestanden hat, damit in so kurzer Zeit der Zug der Erinnerung auch hier halten kann. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal besonders Jugendliche erwähnen. Es ist wirklich so, dass eigentlich in fast allen Städten vorher Jugendliche sich auf die Spurensuche gemacht haben, ganz viel Arbeit investiert haben, um diesen Zug der Erinnerung auch Exponate und Erinnerungsstücke aus ihrer Region mitzugeben. Ich kann Ihnen vielleicht eine kurze Geschichte erzählen, die mich selber sehr berührt hat. Wir standen in Wiel, das ist im Bergischen, das ist wirklich eine ganz kleine Stadt. In Wiel hat sich vorher eine Gruppe einer Förderschule, das waren ganz junge sogenannte behinderte Menschen, wirklich sehr intensiv mit der Geschichte der Euthanasie auseinandergesetzt. Sie haben dann auch den Zug besucht und haben uns eine ungeheure Menge an Exponaten übergeben, nämlich über eine Heil- und Pflegeanstalt bei Wiel-Waldbröl und ganz viele der Menschen, die damals in Waldbröl waren, der behinderten Menschen, sind im Rahmen des Euthanasieprogramms ermordet worden. Diese Tafeln, die diese jungen Menschen, die sich sehr bewusst waren, dass sie damals wahrscheinlich ermordet worden wären, an den Zug übergeben haben, haben in Wiel wirklich eine ungeheure Diskussion ausgelöst, weil es eine Geschichte ist, die dort auch noch nicht, die da teilweise einfach nicht erzählt wird, die noch bearbeitet werden muss. Und anhand dessen, was diese jungen Leute gemacht haben, hat da eine gesellschaftliche Diskussion stattgefunden. Und das findet in vielen Orten statt und das ist ganz toll und daran sind junge Menschen beteiligt. Und das finde ich auch das sehr Ermutigende an dem Projekt, dass es nämlich das zeigt, was ganz oft hier in der Bundesrepublik auch thematisiert wird. Die Jugend interessiert sich nicht mehr oder es gibt Debatten um kriminelle Jugendliche. Meine Erfahrung mit dem Zug der Erinnerung ist eine ganz andere, sondern dass es hier ganz viele enge, engagierte Menschen in der Bundesrepublik gibt. Und ich möchte an dieser Stelle mich einfach nochmal exemplarisch, dadurch, dass ich mich bei Lüneburg bedanke, insgesamt bei allen Menschen bedanken, dass wir gemeinsam es geschafft haben, dass dieser Zug durch die Bundesrepublik fährt. Vielen Dank.
Ganz und gar nicht vergessen werden darf die Musikgruppe Mitzbah aus Hannover, die der Eröffnungsveranstaltung einen sehr würdigen und feierlichen Rahmen gab. Herzlichen Dank an den Musiker und die beiden Musikerinnen von von denen wir zum Abschluss einige Klänge hören. Vorher jedoch sei noch auf den zweiten Teil des Falken-Podcasts hingewiesen, der in einigen Tagen hier erscheinen wird, und den zweiten Tag anhand von Interviews und kurzen O-Tönen junger Besucherinnen des Zuges dokumentieren wird. Aber nun die versprochenen Klänge der Hannoveraner Gruppe Mizpah.
Von Gripitsche, Grasshoffene,
Eine Falken-Podcast-Produktion. SJD Die Falken, Unterbezirk Nordniedersachsen, 2008. Sprecher und Interview Georg Gunkel-Schwaderer. Wenn Sie diesen Beitrag in Ihren Zusammenhängen verwenden wollen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Ohne unsere Genehmigung darf der Beitrag oder Teile daraus nicht kopiert, veröffentlicht oder anderweitig angewendet werden.